NDR Info. Themen des Tages.
Aktio, Reaktio. Wenn in Deutschland etwas passiert oder fast passiert, debattieren wir hierzulande dann schnell über Maßnahmen und wie sie zu verschärfen sind. So auch jetzt, nachdem ein Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin offenbar verhindert werden konnte. Die Union fordert eine weitreichende Datenspeicherung. Vor allem die FDP hält dagegen. Diese Debatte vertiefen wir gleich. Und wir schauen auf die Wahl in Moldau. Da haben sich die proeuropäischen Kräfte zwar knapp durchgesetzt, aber Präsidentin Sandu spricht dennoch von beispielloser Wahlmanipulation durch kriminelle Gruppierungen. Und die russische Führung fühlt sich angesprochen. Auch das gleich ein Thema bei uns. Heute ist Montag, der 21. Oktober. Ich bin Nina Zimmermann. Wir starten in Norddeutschland. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der hat heute in Rostock eine neue Kommandozentrale der NATO eingeweiht. Von hier aus will das Verteidigungsbündnis künftig besser die Ostsee überwachen. Denn hier stehen sich NATO und Russland unmittelbar gegenüber. Regelmäßig kommt es hier zu Zwischenfällen. Dieses neue maritime taktische Kommandozentrale ist also auch ein Signal Richtung Russland. Bernd Karlauch war bei der Eröffnung dabei.
Im fensterlosen Operations Center, so groß wie eine Turnhalle, gibt es Dutzende Computerarbeitsplätze und riesige Flachbildschirme, auf denen die gesamte Ostsee samt Küstenverlauf, Schiffs- und Flugverkehr in Echtzeit zu sehen sind. Heute für die Presse sind darauf nur öffentlich zugängliche Daten, aber normalerweise streng abgeschirmt vom übrigen Betrieb im Rostocker Marinekommando werden natürlich alle Register der Aufklärungstechnik über und unter Wasser gezogen. Wir hätten uns den ganzen Aufwand gern erspart, so Bundesverteidigungsminister Pistorius zur offiziellen Inbetriebnahme des CTF Baltic, aber die Sicherheit im Ostseeraum sei eben nicht mehr selbstverständlich wie noch vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine.
Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Immer häufiger sehen wir russische Luftstreitkräfte, die sich nicht an die anerkannten Regeln im Luftverkehr halten. Wir beobachten russische Forschungsschiffe, die sich verdächtig nah an unserer Infrastruktur heranbewegen. An den Knotenpunkten unserer digitalen Infrastruktur, an Pipelines, an Windparks. Und wir verfolgen mit Sorge, wie Kaliningrad zur schwer bewaffneten Bastion ausgebaut wird. Mit hunderten Raketen, die auf die Hauptstädte Europas gerichtet werden und diese eben auch erreichen können.
Zunächst für 4 Jahre führt die deutsche Marine das neue Hauptquartier, dann rotieren an der Spitze Polen und Schweden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig begrüßte heute die Soldatinnen und Soldaten aus den Partnernationen im Land und hieß sie und ihre Familien willkommen. Weniger Willkommensfreude drückten heute etwa 100 Friedensaktivisten vor den Toren des Rostocker Marinekommandos aus.
Kriegstreiber raus! Kriegstreiber raus! Frieden statt NATO! Frieden statt NATO!
Darauf angesprochen, reagierte Bundesverteidigungsminister Pistorius gelassen. Das neue CTF Baltic sei auch deswegen eingerichtet worden, damit in Deutschland auch weiterhin jeder seine Meinung friedlich kundtun könne, so der Minister.
Ja, der Verteidigungsminister betonte bei der Eröffnung in Rostock, dass sich Putins Krieg nicht nur gegen die Ukraine richte. Zitat, sein wirklicher Feind ist unsere freie, unabhängige und demokratische Lebensweise. In der Republik Moldau kennt man diese Angst schon seit Jahren. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat man bei der Europäischen Union einen Beitrittsgesuch eingereicht. Die Gespräche laufen. Und über den EU-Beitritt, dass das als Ziel in die Verfassung Moldaus aufgenommen werden solle, darum ging es gestern bei einem Referendum, das gleichzeitig mit der Präsidentenwahl durchgeführt wurde. Die Amtsinhaberin, die proeuropäische Maia Sandu, muss wohl in eine Stichwahl. So knapp ist das Ergebnis. Und auch beim Referendum gab es nur eine hauchdünne Mehrheit für den EU-Kurs. Björn Blaschke.
Das Ergebnis ist knapp, zeigt, wie sehr die Gesellschaft in Moldau gespalten ist. So sieht es ein Passant in der Hauptstadt Chișinău.
Trist.
Es macht mich traurig, weil ich absolut nicht verstehen kann, warum das so passiert ist. Denn alle Aspekte des Lebens und alle Perspektiven zeigen, dass wir in der EU sein sollten. Ich weiß nicht, warum ein großer Teil der Bevölkerung das nicht verstanden hat. Das ist bedauerlich. Dieser Mann hingegen sieht das Ergebnis trotz des knappen Ausgangs positiv. Wir hoffen, dass sich die Dinge nun sowohl wirtschaftlich als auch sozial verbessern werden in Moldau. Wir warten darauf, dass die jungen Menschen, die ins Ausland gegangen sind, zurückkehren. Und wir hoffen auf eine bessere Entwicklung auf dem Land, in den Dörfern. Julian Groza ist Direktor des Instituts für europäische Politik und Reformen. Die NGO setzt sich unter anderem mit der Integration Moldaus in die EU auseinander. Großer, der mit einer Nachrichtenagentur in Chisinau sprach, wertet schon die große Teilnahme am Referendum als Erfolg. Die Antwort der Bürger auf das Referendum war sehr klar. Sie haben selbst entschieden. Sie sind in beispielloser Zahl zu diesem Referendum gegangen. Das Ergebnis muss im größeren Rahmen gesehen werden, weil sich Moldau in einer Konfrontation mit der Russischen Föderation befindet. Maya Sandu klagte kurz nach dem Ende des Referendums darüber, dass kriminelle Banden und ausländische Kräfte versucht hätten, 300.000 Stimmen zu kaufen. Der Vorwurf wendet sich Richtung Moskau und Staatsbürger Moldaus, die in Russland wohnen. Offene Kritik an dem Resultat des Referendums kommt vor allem aus Moskau und Kreisen in Moldau, die gute Beziehungen zu Russland unterhalten. Zum Beispiel Bogdan Tirdea, Parlamentarier in Chisinau. Er äußerte sich im russischen Staatsfernsehen, meinte, das Ergebnis zeige auch, dass Präsidentin Maya Sandu von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt werde. All das ist natürlich wegen der Politik Maya Sandus, zum Beispiel der Abbruch der Beziehungen zur Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die nach dem Ende der Sowjetunion entstand. Das sind absolut feindliche Beziehungen zur Russischen Föderation. Außerdem hat sich Moldau 80% der Sanktionen gegen die Russische Föderation angeschlossen. Sollte Maya Sandu aus der Stichwahl im November erneut als Präsidentin Moldaus hervorgehen, wird sie hart daran arbeiten müssen, die Gesellschaft zu einen. Integration in die EU ist Sandus Ziel, das nun auch Staatsziel wird. Einhergehen damit muss eine Integration im Inneren.
Ja, wir haben es gerade gehört, Präsidentin Sandu wirft kriminellen Gruppen und Russland vor, die Präsidentenwahl und das Referendum in Moldau manipuliert zu haben. Sie spricht von gekauften Stimmen und massiver Propaganda. Und auch in der Europäischen Union beklagt man diese Manipulation. Matthias Reiche.
Bei der Wahl selbst gab es am Sonntag kaum Unregelmäßigkeiten. Auch EU-Wahlbeobachter sprechen von einem ruhigen und professionellen Verlauf. Doch könne dies nicht den Blick dafür verstellen, dass es im Vorfeld eine massive Einmischungskampagne Russlands gab, sagt EU-Kommissionssprecher Peter Stano.
Wir stellen fest, dass die Abstimmung mit einer beispiellosen Einmischung und Einschüchterung durch Russland einherging. Ziel war, den demokratischen Prozess in Moldawien zu destabilisieren. Diese Kampagne hat viele Gesichter und begann lange vor der Abstimmung. So gibt es glaubwürdige Berichte über den versuchten Kauf von Stimmen. Dazu kommt all die Propaganda, die Russland und seine Stellvertreter in Moldawien permanent verbreiten.
Tatsächlich kam die knappe Mehrheit, um die EU-Perspektive in der Verfassung festzuschreiben, nur durch die Stimmen der im Ausland lebenden Moldawier zustande. Aber zumindest sei das ein weiterer Schritt auf dem noch langen Weg in die EU, sagt der grüne EU-Außenpolitiker Sergej Lagodinsky. Gleichzeitig spricht er aber auch von einem Weckruf.
Was mich nachdenklich macht, ist, dass wir als EU eben nicht genug Attraktivität entfalten, um Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, den dreckigen Angeboten aus Russland, ob finanzieller Art oder desinformationsmäßiger Art, standzuhalten.
In Brüssel wurde die Abstimmung vom Sonntag auch als Richtungsentscheidung der 2,5 Millionen Menschen in der ehemaligen Sowjetrepublik betrachtet. Die CDU-Europaabgeordnete Andrea Wechsler ist auch Mitglied der EU-Moldau-Delegation.
Das Wahlergebnis in Moldau ist aus europäischer Sicht sehr schwierig. Die bisherige Amtsinhaberin Maya Sandu geht deutlich geschwächt aus den Wahlen hervor. Und das Ergebnis des EU-Referendums zeigt, dass die Gesellschaft in Moldau tief gespalten ist.
Ein tief gespaltenes Land, eine knappe Mehrheit für die amtierende Präsidentin, eine Stichwahl, eine knappe Mehrheit für das EU-Referendum. Dass dieser pro-europäische Kurs in die Verfassung aufgenommen wird, das kommentiert jetzt Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio in Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Auf den ersten Blick hätte der Ausgang der Wahlen in Moldau eindeutig ausfallen müssen. Natürlich liegt die Zukunft des Landes in der EU, wo auch sonst, nach all der Bedrohung durch Russlands Krieg im Nachbarland Ukraine. Schon jetzt ist die EU größter Handelspartner Moldaus.
Vor wenigen Wochen stellte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Chisinau ein Investitionspaket in nie gekannter Höhe in Aussicht. Trotz alledem gibt es kein klares Votum für den Verfassungseintrag zur Zukunft in der Europäischen Union. Stattdessen ist das Land zerrissen. Es streitet über die Systemfrage. Demokratie oder Autokratie, EU oder Russland. Die Antwort ist uneindeutig. Selbst wenn es stimmen sollte, dass hunderttausende Stimmen von Moskau manipuliert wurden, das allein kann nicht Grund für ein doch erstaunlich wenig proeuropäisches Ergebnis sein. Die Europäische Union hatte Beitrittsverhandlungen mit Moldau unter der Bedingung beschlossen, dass es Korruption bekämpft, Oligarchen zurückdrängt und Rechtsstaatlichkeit stärkt. Knapp ein Jahr später zeigt sich, dass der Weg zu europäischen Standards länger ist als vermutet und die Fortschritte zu klein. Selbst Präsidentin Sandu werden autoritäre Züge nachgesagt. Es reicht nicht aus, darauf zu vertrauen, dass der russische Krieg die Länder in die Arme Brüssels treibt. Stattdessen muss die EU mehr unternehmen, um die staatlichen Institutionen in Moldau und die Zivilgesellschaft zu stärken. Das wäre wirksamer Schutz gegen Wählerbestechung und Desinformation.
Moldau stellt die Systemfrage. Der Kommentar dazu von Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio in Brüssel, hier in unseren Themen des Tages. Jetzt am Samstagabend hat die Bundesanwaltschaft durchgegriffen. Die oberste deutsche Anklagebehörde hat in Brandenburg einen Mann festnehmen lassen und damit mutmaßlich einen islamistischen Anschlag verhindert. Ein Libyer mit IS-Kontakten soll geplant haben, die israelische Botschaft in Berlin anzugreifen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Verdeutlicht der Fall, wie konkret die Terrorgefahr in Deutschland ist? Das wollen wir gleich vertiefen. Vorher bringt der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg uns auf den Stand. Ich habe ihn gefragt, wer ist der Tatverdächtige?
Ja, es handelt sich um einen 28-jährigen Mann, einen libyschen Staatsangehörigen, der seit Ende 2022 in Deutschland ist, dessen Asylantrag vor gut einem Jahr abgelehnt wurde und der in einer Asylbewerberunterkunft in Bernau, das ist nördlich von Berlin, gewohnt hat. Er war den Sicherheitsbehörden bisher nicht bekannt, weder als Extremist aufgefallen, noch war er straffällig geworden, sodass er tatsächlich bis zu dem Punkt, als ein Hinweis aus dem Ausland auf kam, ein unbeschriebenes Blatt war.
Für Libyen gilt bundesweit ja gar kein genereller Abschiebestopp. Warum war der Mann noch hier? Kann man das schon nachzeichnen?
Naja, es gilt vielleicht kein Abschiebestopp, aber es gibt noch nicht mal Flüge nach Libyen und da fängt das Problem schon an. Hinzu kommt, dass er eben aufgrund der Tatsache, dass er nicht straffällig geworden war, kein Extremist war, eben auch nicht auf der Prioritätenliste stand von Personen, die man möglichst zeitnah abschieben wollte. All das führte im Endeffekt dazu, dass er immer noch in Deutschland war und wohl auch eine Duldung bis Ende des Jahres noch hatte.
Internationale Nachrichtendienste haben ein Ohr auf das Rauschen in dieser Welt. Wie kamen die Behörden denn auf den Tatverdächtigen? Von wem kam denn der Tipp?
Ja, von wem genau der kam, wissen wir nicht. Es sind oft die Amerikaner, manchmal sind es die Israelis oder ganz andere Nachrichtendienste. Aber es war ganz offensichtlich ein Dienst, der die Kommunikation überwacht hat von jemandem beim IS, dem gegenüber er seinen Anschlagsplan kommuniziert hat. Und das hat dann eben dazu geführt, dass dieser ausländische Nachrichtendienst den deutschen Sicherheitsbehörden einen Hinweis gegeben hat. Das war auch in der Vergangenheit immer wieder mal der Fall. Und dann setzte sich eben hierzulande die Maschinerie in Gang.
Die Maschinerie hat auch eine Wohnung in St. Augustin untersucht. Warum eigentlich da auch?
Weil dort der Onkel dieses 28-jährigen Libyers wohnt und offenbar war es der Plan des Beschuldigten, sich nach der Tat dann eben nach St. Augustin abzusetzen und bei dem Onkel unterzukommen, bevor er dann sich mit Hilfe einer Schleuserbande aus Deutschland absetzen wollte. Wie konkret diese ganzen Planungen am Ende gewesen sind, ob er das wirklich schon in Angriff genommen hat, auch ob er die Tat schon geplant hat, all das müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben.
Wie hoch ist denn die Terrorgefahr in Deutschland?
Ja, der Fall macht deutlich, womit wir es zurzeit zu tun haben. Wir hatten ja vor nicht mal 6 Wochen die Situation, dass ein Islamist aus Österreich einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München verüben wollte. Jetzt haben wir es mit diesem Fall zu tun und man merkt daran, in welcher Weise die Situation im Nahen Osten radikalisierte Islamisten auch hierzulande triggert. Es ist das Thema, das sie mobilisiert. Es ist auch das Thema, auf das die islamistischen Terrororganisationen gerade sehr sehr konsequent setzen, weil sie wissen, dass sie ihre Anhänger damit mobilisieren können. Und das kann eben dazu führen, dass jemand bis zu dem Punkt kommt, einen Anschlag verüben zu wollen. Und dann sind eben insbesondere jüdische, israelische Einrichtungen gefährdet.
Soweit Michael Götschenberg, ARD-Experte für innere Sicherheit, zu den Ermittlungen gegen Omar A., der einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Die Frage nach der Brisanz, nach der Gefährlichkeit gebe ich auch an Alexander Throm weiter. Alexander Throm ist CDU-Bundestagsabgeordneter und innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Wie hoch schätzt er die Terrorgefahr in Deutschland ein?
Ja, wir haben schon eine latente Terrorgefahr. Die hat auch im islamistischen Bereich nach dem 7. Oktober des letzten Jahres nochmal deutlich zugenommen. Und das sehen wir ja auch an den Vorfällen, die leider stattgefunden haben in Mannheim und Solingen und auch andere, wie jetzt am vergangenen Wochenende, die verhindert werden konnten.
Und dann passiert das, was in Deutschland oft passiert. Es gibt einen Vorfall und wir schauen, ob wir das Richtige im Werkzeugkasten haben. Es entfacht auch nochmal die Debatte über Gesetzesverschärfung, gerade auch über das Sicherheitspaket der Bundesregierung. Die Befugnisse von Polizei und Nachrichtendienst, die waren ja am Freitag schon ein Punkt, warum das Sicherheitspaket im Bundesrat scheiterte. Konkret ging es da zum Beispiel darum, dass Sicherheitsbehörden biometrische Daten im Internet abgleichen dürfen, zeitlich begrenzt und mit richterlicher Genehmigung. Aber dann könnten Behörden eben nach Gesichtern und Stimmen suchen. Warum ist das Ihrer Meinung nach wichtig?
Weil wir natürlich die Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen müssen. Hier sind wir in manchen Bereichen noch hinter den technischen Möglichkeiten her. Sie haben das Thema biometrischer Datenabgleich angesprochen. Aber darüber hinaus fehlen in dem Gesetzespaket der Ampel ja auch noch Maßnahmen gänzlich, beispielsweise die sogenannte Vorratsdatenspeicherung.
Eine anlasslose Datenspeicherung, eine verdachtslose Massenspeicherung, das lehnt aber zumindest der FDP-Bundesjustizminister ja klar ab.
Ja, entgegen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, der bei schweren Straftaten wie etwa Terror oder eben auch sexueller Kindesmissbrauch durchaus attestiert, dass derartige Maßnahmen notwendig und erlaubt sind. Im Übrigen, das eine ist die Speicherung anlasslos. Aber das Auslesen der Daten erfolgt natürlich nur anlassbezogen und dann auch mit entsprechendem Richterbeschluss. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund für die ideologische Blockade, die hier der FDP-Justizminister Buschmann an den Tag legt.
Die Blockade wird allerdings der Union gerade vorgeworfen, im Bundesrat zumindest, von den unionsgeführten Ländern. Das Sicherheitspaket ja in Teilen hat scheitern lassen. Jetzt im Bundesrat, wie geht es da weiter?
Jetzt liegt der Ball auch im Spielfeld der Bundesregierung. Wow. Diese muss entscheiden, ob sie den Vermittlungsausschuss anruft. Und dann ist das Ziel der Bundesländer, die ja am vergangenen Freitag im Bundesrat das Paket angehalten haben, hier wirklich zu veritablen Verbesserungen zu kommen, die mehr Befugnisse, mehr Möglichkeiten für unsere Sicherheitsbehörden beinhaltet. Gerade der Fall des Libyers am vergangenen Wochenende, der die israelische Botschaft überfallen wollte, ging wieder auf den Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes zurück. Und das zeigt doch, dass wir selbst in Deutschland wehrhafter werden müssen und besser aufgestellt werden müssen. Und genau darum geht es der Union.
Wobei gerade bei den Nachrichtendiensten ist ja diese internationale Zusammenarbeit gibt. Der eine gibt, der andere nimmt. Das ist vielleicht dann auch immer wieder im Austausch. Wir rufen dann oft nach mehr Befugnissen. Aber reicht es nicht, bereits vorhandene konsequenter, vielleicht auch koordinierter einzusetzen? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Wissen Sie, alle Experten der Praxis, ob Bundeskriminalamt, ob Bundespolizei, ob der Richterbund, sagen uns, dass wir beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung dringend brauchen. Und das, was der Herr Buschmann vorschlägt, Quick Freeze, keinerlei Nutzen hat bei noch einem unbekannten Täter, weil die Daten entsprechend gelöscht sind. Und deswegen zeigt das eine besser koordinieren, ja, und auch die Sicherheitsbehörden ordentlich ausstatten, was Personal und Sachmittel anbelangt. Aber wir müssen ihnen auch das Handwerkszeug geben, dass sie tatsächlich ihre Arbeit machen können.
Sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Alexander Throm. Ein geplanter Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin entfacht gerade die Debatte über Gesetzesverschärfungen erneut. Auch wie die Bundesregierung da mit den Ländern zusammenkommen möchte, bleibt also spannend. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages zum Tod von Fethullah Gülen. Gülen war einer der größten Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Jetzt ist er mit 83 im Exil in einem US-Krankenhaus gestorben. Die Bewegung von Gülen wird vom türkischen Präsidenten für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht und als Terrororganisation eingestuft. Ich habe unseren Türkei-Korrespondenten Benjamin Weber vorhin gefragt, wie denn in der Türkei heute über seinen Tod berichtet wird, weil viele Zeitungen und Medienhäuser sind ja sehr staatsnah. Welcher Ton wird da angeschlagen?
Es ist auf jeden Fall eine sehr große Nachricht. Die Fernsehsender und Radiosender berichten im Prinzip über nichts anderes. Und es ist ganz deutlich, dass die Organisation von Fethullah Gülen ganz klar als Terrororganisation bezeichnet wird in den landläufigen Medien. Viele der Blicke in den Medien gehen auch in die USA. Die Fethullah Gülen, da hat er ja gewohnt seit 1999, und die Fethullah Gülen ja nicht ausgeliefert haben, trotz mehrerer Anfragen aus der Türkei. Und die Journalistin Hande Firat, die hat heute Morgen sehr früh berichtet, dass diese Todesmeldung auch stimmt, dass sie das aus Regierungskreisen gehört hat. Die hat zum Beispiel jetzt als Journalistin in ihrer Funktion als Journalistin von den USA gefordert, diese Organisation zu zerstören. Also das ist alles sehr staatsnah, was man in den Medien hört. Denn dass jetzt die Gülen-Bewegung eine Terrororganisation sei, das wird hier zwar immer behauptet von Regierungsseite, aber bewiesen ist das bislang ja auch noch nicht.
Ja, nähern wir uns dem doch noch einmal. Für was stand denn Gülen? Also er war ja auch lange Jahre ein Wegbegleiter von Erdogan.
Also seine Kernbotschaft war lange ein religiöser Islam und wissenschaftlicher Fortschritt und Bildung und Schulen und sowas, das schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, das muss zusammenarbeiten und sozusagen mit einer offenen Marktwirtschaft, mit einer gewissen Neoliberalität geht das gut zusammen. Er war ein sehr populärer islamischer Prediger in der Türkei und eine Zeit lang bestimmt auch der einflussreichste. Seine Bewegung, die soll zu Hochzeiten 8 Millionen Mitglieder gehabt haben. Damit war er natürlich politisch auch ein sehr, sehr starker Player in der Türkei. Er hat durchaus sozusagen seinen Anteil am Aufstieg von Erdogans AKP gehabt und auch daran, dass man in den Nullerjahren das sehr, sehr mächtige Militär in der Türkei entmachtet hat. Dafür stand er. Sozusagen, es gibt Kritik an seinen religiösen Positionen, dass er in Wirklichkeit eigentlich gar nicht so weltoffen und fortschrittlich gewesen sei, wie er immer behauptet hat. Es gibt auch Äußerungen von ihm, wo er sozusagen die Demokratie ablehnt oder auch sich skeptisch über Frauenrechte äußert. Dieses Bündnis zwischen AKP und Gülen ist dann in den späten Nullerjahren irgendwann auseinandergebrochen.
Ja, und dann eben ein paar Jahre später der Putsch, für den Gülen von Erdogan verantwortlich gemacht wurde, der ist mittlerweile 8 Jahre her. Damals kam es zu Gefechten zwischen Putschsoldaten und regierungstreuen Sicherheitskräften. Der Aufstand wurde dann niedergeschlagen. Mehr als 250 Menschen starben. Welche Rolle hat denn die Gülen-Bewegung seitdem überhaupt noch gespielt?
Also die Gülen-Bewegung ist seitdem in der Türkei quasi abgewickelt worden. Oder anders gesagt, die Gülen-Mitglieder, die in vielen Behörden saßen, in der Justiz, in der Polizei, in den Schulen, in den Universitäten, sind reihenweise entlassen worden. Also zu Hunderttausenden und auch zu Zehntausenden in die Gefängnisse gewandert, verhaftet worden. Also da hat man dann mit dem Putschversuch eine richtige Aufräumaktion gestartet und überall Gülenisten weggeräumt sozusagen. Und auch teilweise ohne wirkliche Belege dafür, dass sie mit der Gülen-Bewegung etwas zu tun gehabt haben. Und vor dem Hintergrund ist auch nochmal wichtig zu sagen, die Regierung in der Türkei, die AKP-Regierung, behauptet zwar immer, dass die Gülen-Bewegung die Drahtzieher hinter dem Putschversuch gewesen sind von 2016, aber auch das ist noch nicht aufgeklärt. Und sozusagen seitdem diese ganzen Gülenisten im Gefängnis gelandet sind, spielt die Bewegung in der Türkei selber eigentlich keine große Rolle mehr.
Und dennoch ein Tag, an dem Präsident Erdogan dann durchatmet, weil sein erklärter Erzfeind tot ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen es noch nicht, was Erdogan dazu denkt, denn er hat noch nicht sich geäußert. Sein Außenminister und sein Justizminister haben beide sich geäußert und haben beide gesagt, ja, also Gülen ist jetzt tot, aber die Organisation, die ist weiter eine nationale Bedrohung, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Türkei. Und das ergibt sozusagen aus Regierungsperspektive auch durchaus Sinn. Denn auch wenn die meisten Anhänger der Gülenisten entmachtet worden sind und im Gefängnis sitzen, Gülen schon längst in den USA ist, hat man Gülen immer in den letzten Jahren weiterhin als sehr, sehr großes Feindbild und sehr, sehr große Bedrohung gezeichnet. Und das geht jetzt auch so weiter. Am Samstag war ja Bundeskanzler Scholz in der Türkei und Erdogan und Scholz standen vor der Presse und da wurde Erdogan zu was ganz, ganz anderem gefragt, zur Islamophobie im Ausland. Und da hat er gesagt, ja, und daran ist auch Fethullah Gülen mit seiner Bewegung schuld. Also das ist sozusagen irgendwas, was, also Gülen und die Organisation sind Sachen, die hier täglich sozusagen als Feindbild und als Bedrohung gezeichnet werden. Und Erdogan spricht regelmäßig darüber.
Aus Istanbul unser Korrespondent Benjamin Weber zum Tod von Fethullah Gülen, der mit 83 im Exil gestorben ist. Und das waren unsere Themen des Tages. Mit der Eröffnung dieser neuen maritimen taktischen NATO-Zentrale in Rostock, mit der Wahl in Moldau und der Debatte über Sicherheitspolitik und Datenspeicherung in Deutschland. Unsere Themen des Tages hören Sie immer um 4:45 und direkt danach stellen wir sie Ihnen dann auch online als Podcast in der ARD-Audiothek zur Verfügung.